Geld und Reichtum.
Erfolg im Beruf.
Viele Beziehungen.
Intelligenz.
Attraktivität und Aussehen.
Klugheit.
Besondere Fähigkeiten. Das sind Werte, die heute vielfach in der Gesellschaft gelten. Werte, nach denen man strebt. Werte, die in der Gesellschaft wichtig sind.
Klein.
Unscheinbar.
Krank.
Behindert.
Arm.
Sündig.
Und Randgruppen. Das sind so Begriffe, die wir in der Bibel gefunden haben und Werte, die Jesus wichtig sind.
Es war in einer vierten Schulklasse kurz vor Ostern. Der Lehrer hatte den Kindern eine besondere Aufgabe gestellt, nämlich, sie sollten in diese kleinen gelben Plastikteile in den Überraschungseiern Dinge verpacken, die vom neuen aufkeimenden Leben im Frühling erzählen. In der nächsten Stunde packten alle Kinder ihre Überraschungseier aus, öffneten sie und präsentierten, was sie gefunden hatten. Der eine hatte ein kleines Gänseblümchen drin, der nächste ein Primelchen. Es kam eine tolle Vogelfeder zum Vorschein, ein zerbrochenes Vogelei, ein kleiner Zweig mit einer Blattknospe drin, also lauter tolle Dinge, die wirklich deutlich machten, da passiert neues Leben. Dann kam Hannes an die Reihe. Hannes war ein bisschen langsam im Reden, ein bisschen langsam im Denken. Man würde heute sagen, er hatte den sonderpädagogischen Förderstatus geistige Entwicklung. Und der Lehrer fragte und ermutigte Hannes: Nun, Hannes, was hast du uns denn mitgebracht? Und Hannes öffnete sein kleines Überraschungsei. Nichts war drin. Das Ei war leer. Die anderen in der Klasse, die fingen schon an zu tuscheln und fingen an zu spotten und zu höhnen. Na, das ist ja wieder typisch Hannes. Hat er mal wieder nichts geschafft. Und der Lehrer fragte auch so ein bisschen entnervt schon: Sag mal, Hannes, warum hast du uns denn nichts mitgebracht? Warum ist dein Ei leer? Und Hannes schaute die Klasse an und schaute den Lehrer an und sagte: Das Grab an Ostern war leer. Und damit wurde auf einmal die ganze Klasse still. Und Hannes mit seinen teilweise nicht so ausgereiften Gedanken, mit seiner mangelnden Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, hatte es geschafft. Er hat mit dem leeren, kleinen Osterei, mit seinen eingeschränkten Fähigkeiten, mehr von dem neuen Leben, das im Frühling entsteht, das mit Ostern in die Welt gekommen ist, deutlich gemacht. Mich hat diese Geschichte beeindruckt, aus mehreren Dingen. Einmal, ich beschäftige mich von Beruf her mit Kindern, die mit gewissen Einschränkungen in die Schule kommen. Aber mich beeindruckt, dass ein kleiner, intelligenzgeminderter Junge mehr von dem, was neues Leben verstanden hat, als all die anderen, die tolle Dinge mitgebracht haben, als all die anderen, die sich über ihn lustig gemacht haben. Das führt mich dazu, auch mal zu überlegen, wie hat Jesus über die gedacht, die aus welchen Gründen auch immer an den Rand gedrängt wurden, belächelt wurden, ausgegrenzt wurden? Ja, Judith, und die Frage würde ich dir jetzt gerne stellen. Wie hat Jesus darüber gedacht?
Also ich fand das wirklich spannend. In der Vorbereitung für diesen Gottesdienst haben wir entdeckt, das ist letztendlich ein biblisches Prinzip. Gott erwählt das Kleine. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum konzentriert er sich auf das Kleine? Warum nimmt er das in Blick, was wir vielleicht eher zur Seite schieben oder gar nicht erst in den Blick bekommen? Und habe überlegt, dass er, glaube ich, er sagt es auch an verschiedenen Stellen, seine Macht und Größe dadurch zeigen möchte. Und auch so ein bisschen dem Stolz der Menschen entgegenwirkt, dass sich niemand etwas auf sich selbst einbilden kann, weil letztendlich alles von Gott kommt.
Und gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, klein ist auch immer eine Frage der Perspektive und der Relation. Aus welcher Richtung gucke ich auf eine bestimmte Sache oder auf eine bestimmte Person oder auf eine Situation? Und da gibt es so verschiedene Aspekte des Themas klein. Und wir haben uns jetzt mal zwei davon rausgepickt, auf die wir uns heute konzentrieren wollen. Und nämlich einmal Jesus und seine besondere Liebe zu gesellschaftlich unbedeutenden Menschen. Und da gibt es ganz verschiedene Geschichten in der Bibel, die wir jetzt einfach mal mit euch so ein bisschen durchgehen wollen, wo wir unsere Gedanken dazu nennen wollen, was uns dazu eingefallen und aufgefallen ist, und nehmen euch so mit rein in das Gespräch. Und als erstes sind uns die Kinder, Jesus und die Kinder, aufgefallen, die ja auch eine andere Rolle hatten in der Gesellschaft, also auch anders als heute. Uschi, was denkst du darüber?
Ja, ihr habt eben schon das tolle Lied gesungen, Jesus liebt Kinder. Wir finden in der Bibel zwei Texte, einmal in Matthäus 18 und einmal in Lukas 18, in denen Jesus die Kinder ganz bewusst in den Mittelpunkt stellt. Zum einen wird an den Kindern ein Beispiel im Grunde deutlich gemacht, nämlich Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. Das war ein Beispiel. Und zum anderen hat er die Kinder gesegnet und hat sie wirklich in den Mittelpunkt gestellt. Die kleinen, damals in der Gesellschaft sehr unbedeutenden Menschen. Das hat uns ins Nachdenken gebracht. Was meint Jesus damit, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder? Ich habe ja in meinem Berufsleben viel mit Kindern zu tun. Und mich begeistert immer wieder, wie vorbehaltlos kleine Kinder in der Lage sind, Glaubensinhalte anzunehmen. Wie mutig sie sich dran machen zu beten, selbst für die wichtigen, selbst für die unwichtigen und banalen Dinge in unseren erwachsenen Augen. Mich begeistert, wie Kinder vertrauen können, ohne viele Fragen zu stellen, sondern einfach Jesu Liebe, Jesu Freundschaft zu ihnen so annehmen können, wie das in der Bibel steht. Wir Erwachsenen hinterfragen oft, wir haben Zweifel. Wir müssen alles genau ergründen. Kinder nehmen die Dinge vorbehaltlos an. Und ich denke, das war genau der Punkt, der Jesus wichtig war, als er gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn ich sehe, Kinder sind abhängig, sie sind hilfsbedürftig, sie sind schutzbedürftig, sie sind abhängig von der Versorgung der Erwachsenen, dann wird es auch für mich zu einem Bild, zu unserem Verhältnis zu Gott. Wir brauchen ihn. Wir schaffen es nicht alleine, aber dazu braucht es unsere im Grunde kindliche Hinwendung zu ihm, nicht kindische Hinwendung zu ihm, aber kindlich glaubend und vertrauend.
Lass uns doch den einen Text nochmal zusammen lesen. Aus Matthäus 18 ist das. Um diese Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist in der neuen Welt Gottes der Größte? Das finde ich auch so interessant, dass die Jünger sich damit beschäftigen, wer von ihnen irgendwie mehr Bedeutung hat und wichtiger ist als die anderen. Und daraufhin antwortet Jesus dann eben mit dieser Geste. Er rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Und wer so wenig aus sich macht wie dieses Kind, der ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf.
Bewegende, berührende Gedanken. Aber uns haben auch noch andere Dinge berührt. Wir haben gesehen, Jesus stellt nicht nur Kinder in den Mittelpunkt. Er wendet sich auch Sündern zu. Er wendet sich Menschen zu, die in ihrem Leben an irgendeiner Stelle die richtige Abbiegung verpasst haben, die Dinge gemacht haben, die in der damaligen Gesellschaftsordnung absolut nicht in Ordnung waren.
Und da gibt es die Geschichte mit der Ehebrecherin. Frauen waren ja damals sowieso auch noch mal, hatten eine andere Position als heute. Und die Schriftgelehrten, die wichtigen, angesehenen Leute der damaligen Zeit in der Religion, haben diese Frau vor Jesus geschleift und haben ihn sozusagen konfrontiert mit der Situation. Das war klar und eindeutig, auf frischer Tat ertappt, die Schuldfrage war geklärt. Und Jesus achtet aber gar nicht so sehr auf diese gesetzlichen, auf diesen gesetzlichen Hintergrund, mit dem sie ihn da konfrontieren, sondern er hat den Menschen im Fokus. Und er sieht tatsächlich den Einzelnen, in diesem Fall die einzelne Frau, die da vor ihm steht, und konfrontiert die anderen dann auch so ein bisschen mit ihrer eigenen Position dem gegenüber und sagt am Ende, ich verurteile dich nicht und ändere dein Verhalten. Und damit macht er auch wieder klar, es ist immer ein Neuanfang möglich, egal was sozusagen vorher passiert ist. Das finde ich auch sehr schön.
Es gab einen anderen Mann, der einen ähnlichen Neuanfang erfahren durfte. Wir kennen ihn alle, Zachäus. Ein Mann, der einen Beruf damals hatte, der anrüchig war. Er war Zöllner und er hat oftmals in die eigene Tasche gewirtschaftet.
Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ich habe überlegt, mit wem man Zachäus heute so vergleichen könnte. Und dachte, wer hat so eine Position? Denn er war ja reich, hatte er Macht, aber er war nicht angesehen. Und ich musste an unsere heutigen Politiker denken, über die wir ja immer gerne schimpfen und meckern, reich und mit Macht, aber irgendwie nicht angesehen. Vielleicht so ein Vergleich.
Genau, und manchmal kommt ja auch bei unseren Politikern zum Vorschein, dass die Gelder irgendwo hingepackt hatten, wo die nicht hingehörten. Vielleicht wirklich ein guter Vergleich. Aber zurück zu Zachäus. Zachäus hatte gehört, Jesus kommt in die Stadt. Und er wollte ihn unbedingt sehen. Er wollte wissen, was war das für einer? Und weil Zachäus zu klein war und die Menschenmenge vor ihm sich riesig auftürmte wie ein großer Berg, ist Zachäus auf einen Baum geklettert und dachte, von da oben kann ich mir Jesus angucken, ich kann ihn sehen, ich kriege was mit. Und er sieht mich nicht. Keiner kriegt was mit. Aber es kam ganz anders. Jesus hat Zachäus gesehen, er hat ihn da oben im Baum entdeckt, er hat ihn runtergebeten, er ist mit Zachäus in sein Haus gegangen und hat mit ihm gegessen. Er hat mit ihm gesprochen, mit ihm gefeiert und das, obwohl alle anderen, die das mitbekommen haben, entsetzt waren, entrüstet, dass Jesus sich mit so einem schlechten Menschen abgibt. Jesus selbst hatte damit kein Problem. Denn er hat die Bedürfnisse gesehen, die dahinter steckten. Zachäus wollte Jesus sehen und Jesus hat das wahrgenommen. Er hat darauf geantwortet, indem er mit Zachäus mitgegangen ist. Er hat an anderer Stelle gesagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu finden. Und so ein Verlorener war der kleine Zachäus. Also nicht nur körperlich klein, sondern auch von der gesellschaftlichen Anerkennung her ein kleiner.
Und so gibt es noch viele andere Geschichten, auch in denen Jesus immer wieder auch Kranke, Blinde oder Lahme am Wegesrand heilt und ihre Bedürfnisse wahrnimmt und sich dafür Zeit nimmt und sie eben nicht genervt ist von denen, die dann schreien und ihn da irgendwie aufhalten auf dem Weg zu seinem nächsten Termin.
An anderer Stelle nimmt Jesus auch einen, der in der Gesellschaft nicht angesehen war, in den Mittelpunkt und als gutes Beispiel für richtiges Verhalten. Da war der Samariter, der ein Fremder war, ein Ungläubiger, ein Ketzer, der von Frommen verachtet wurde und über die gelästert wurde und die gemieden wurden. Aber dieser Samariter, der Ausgegrenzte, der nicht Anerkannte, wurde für Jesus zu einem Beispiel für richtiges Verhalten. Nämlich, als der Samariter einen Ausgeraubten und Schwerverletzten versorgt hat, als er ihn gepflegt hat, die Wunden verbunden hat, ihn in eine Herberge gebracht hat, damit er dort gesund gepflegt werden konnte. Und das, obwohl die in der Gesellschaft anerkannt waren, die Priester, die Leviten, an diesem verletzten Mann vorübergegangen sind.
Ich fand es auch nochmal interessant, dass die Priester und Leviten ja damals sozusagen Beschäftigte im Tempel waren oder im Gottesdienst beteiligt waren, was mich auch nochmal besonders herausfordert. Also wir haben es auch beide gemerkt in der Vorbereitung mit diesem Thema, dass gerade die angesprochen werden, die eben schon eine Beziehung zu Jesus haben und denen oft dann ein Spiegel vorgehalten wird und gesagt wird, schaut mal, das ist eigentlich wichtig.
Und das hat uns natürlich auch ganz stark in Frage gestellt. Und wir sind ins Grübeln gekommen, was ist uns wichtig oder wer ist uns wichtig. Ich merke, wenn ich mit denen in den Bahnen unterwegs bin, hier in den U- und S-Bahnen, wenn dann Menschen durch die Bahn ziehen und um ein bisschen Geld betteln, dann ist das manchmal schon ziemlich herausfordernd. Denn das sind Menschen, die haben kaum die Bahn betreten, dann erfüllt ein gewisser Duft diese Bahn und eigentlich möchte man sich am liebsten abwenden, die Nase zu halten und dann werden Schals vor die Nasen gepackt, nur damit man diesen etwas unangenehmen Geruch nicht wahrnimmt. Und es ist schon eine Herausforderung, sich diesen Menschen zuzuwenden. Aber es muss nicht nur der Obdachlose sein, der durch die Bahn zieht. Es sind andere Menschen, die hilfsbedürftig sind, die auf der Suche sind, die Fragen haben. Und das kann manchmal auch ganz schön nerven. Wenn Menschen merkwürdige Ansichten vertreten und eigentlich darüber ins Gespräch mit einem kommen möchten. Wenn Menschen zu viel reden und eigentlich unsere Zeit stehlen, so wie die Versorgung des Verletzten am Wegesrand die Zeit des Priesters und Leviten gestohlen hatte. Manchmal braucht es einen echt langen Atem, einzeln hinterherzugehen. Es braucht viel Liebe, es braucht viel Geduld, es braucht viel Hinwendung.
Und zum Abschluss wollen wir noch mit euch einen Bibeltext lesen aus Matthäus 25, den ihr hier auch gleich an der Wand sehen könnt, den ich auch sehr herausfordernd finde. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gelesen. Ich habe den ersten Teil jetzt hier aufgenommen, weil es eine etwas längere Geschichte ist. Und Jesus erzählt ein Bild, beschreibt ein Bild. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er sich auf den königlichen Thron setzen. Und alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er auf die rechte Seite stellen und die Ziegen auf die linke. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Die nächste Folie bitte. Dann werden die, die Gottes Willen getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir Kleider? Wann warst du krank und wir sorgten für dich oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich will es euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Die Geschichte geht dann noch weiter mit der anderen Seite, der eben auch wieder die verschiedenen Situationen erzählt werden und dann eben das Negativbeispiel genannt wird, dass es versäumt wurde, denen zu helfen, die Hilfe brauchten und die bedürftig waren. Und für mich ist es wirklich eine persönliche Herausforderung. Wo bin ich gefragt? Wo fordert mich Jesus heraus? Wer braucht meine Hilfe oder Zeit? Und so kann Jesus als Vorbild für uns fungieren und uns herausfordern, wenn wir uns darauf einlassen und im Umgang miteinander und mit den gering geachteten Menschen unserer Zeit. Und das kostet auch Mut. Und ich merke, es kann auch schnell ein Gefühl der Überforderung bei so viel Leid in der Welt und vielleicht auch in meinem eigenen Leben sich einstellen, dass ich mich frage, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Wird meine Kraft reichen? Aber ich möchte euch einfach ermutigen und möchte mich auch selber immer wieder ermutigen lassen, dass wir nicht trostlos unterwegs sind, dass wir einen tröstenden Gott haben, der sich uns Menschen zuwendet, der uns hilft, da wo die Kräfte nicht reichen und wo wir nicht weiterkommen. Und Gott hat sich lang schon festgelegt, er will an unserer Seite sein.
Wir sind nicht trostlos unterwegs, auch wenn wir in der Welt so scheint. Wenn unsere Kräfte nicht mehr reichen und mancher zu versagen meint. Wir sind nicht trostlos unterwegs, wir sind nicht mutterlos allein. Gott hat sich lang schon festgelegt, er will an unserer Seite sein. Gott will uns trösten, wie eine Mutter tröstet, trösten in schwerer Zeit. Er will uns gut tun und Liebe schenken, Wärme und Geborgenheit. Trösten in schwerer Zeit, trösten in schwerer Zeit. Nicht trostlos unterwegs, auch wenn wir in die Knie gehen, wenn wir an unsere Grenzen stoßen und uns nur um uns selber drehen. Wir sind nicht trostlos unterwegs, wir sind nicht vaterlos allein. Gott hat sich lang schon festgelegt, er will an unserer Seite sein. Gott will uns trösten, wie eine Mutter tröstet, trösten in schwerer Zeit. Er will uns gut tun und Liebe schenken, Wärme und Geborgenheit. Trösten in schwerer Zeit, trösten in schwerer Zeit. Zuflucht finden in den starken Armen, wie ein Kind vertrauen und nichts mehr tun. Einfach nur gehalten werden, einfach nur geliebt, Atem holen und zufrieden ruhen. Er will uns trösten, wie eine Mutter tröstet, trösten in schwerer Zeit. Er will uns gut tun und Liebe schenken, Wärme und Geborgenheit. Gott will uns trösten, wie eine Mutter tröstet, trösten in schwerer Zeit. Er will uns gut tun und Liebe schenken, Wärme und Geborgenheit. Trösten in schwerer Zeit.